Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zur 106. Folge unseres Marktkompakt-Podcasts. Mein Name ist Carsten Mumm, ich bin Chefvolkswirt beim Bankhaus Donner & Reuschel. Ja, und wie immer haben wir uns auch für diesen Podcast eine These vorgenommen, über die wir sprechen wollen. Und diese These lautet jetzt, ist die Zeit mutig oder genauer gesagt zukunftsmutig zu sein? Und über dieses Thema werde ich sprechen in den kommenden rund 30 Minuten mit dem Vorstandssprecher des Bankhauses Donner & Reuschel, mit Horst Schmidt. Lieber Horst, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Du bist seit Herbst 2024 unser Vorstandssprecher und ja, heute zu Gast bei mir im Podcast. Herzlich willkommen.
Hallo Carsten, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, und dann legen wir auch gleich los. Wir wollen mit Horst über das Thema mutig sein in dieser Zeit, zukunftsmutig sein, sprechen. Und starten mal mit dem Blick aus Vorstandssicht auf die Bank beziehungsweise auf ein aus volkswirtschaftlicher und Kapitalmarktsicht sehr, sehr turbulentes Jahr 2025. Und Horst, du hast ja sehr, sehr viel Erfahrung aus Großbanken, aus Privatbanken, als Unternehmensberater und als Coach. Wie ist dein Blick auf das Jahr 2025?
Nun, das Jahr 2025 würde ich so als großes Jahr von verschiedenen Transformationen bezeichnen. Die Menschen haben ja oft die Illusion, dass die Dinge alle sicher und ausmachbar sind. Da fühlt man sich wohl. In Wirklichkeit ist jede Zukunft immer unsicher. Und dieses Jahr sind natürlich viele Sachen zusammengekommen auf der politischen Ebene in USA oder auch mit der neuen Regierung in Deutschland, den Unsicherheiten um Europa und auch die großen Blöcke, Kapitalmärkte auf Einzeltitelebene sehr differenziert. Aber auch grundsätzliche Themen sind in öffentliche Diskurs gekommen. Man hat das Gefühl, dass der Wind of Change von verschiedenen Richtungen weht und man den noch nicht so richtig einfangen kann. Ne? Aber das ist ja auch ein Anfang dessen, dass sich wieder neue Dinge entstehen. Die Frage auf die Bank, da gilt das genauso. Ne? Man ist stetig dabei, die Bank so auszurichten, dass sie den immer aktuellen, aber Zukunftsherausforderungen gewachsen ist. Das bedeutet bei uns zum Beispiel große Anstrengungen, um auch in den sehr komplexen regulatorischen Anforderungen an Banken sozusagen best in class zu sein, weil das ist sowas wie eine Lizenz, um sein Geschäft zu betreiben. Da haben unsere Teams großartige Fortschritte gemacht dieses Jahr. Sie haben auch die Nachwehen der Immobilienkrise noch ausgemanagt und unsere Segel neu ausgerichtet für die Zukunft. Also wir versuchen, den Wind ein bisschen für uns auch einzufangen.
Ja, und viele Dinge verändern sich gerade sehr, sehr fundamental. Wenn wir das Ganze mal so aufs Asset Management beziehen und ich mal die letzten 12 Monate Revue passieren lasse, dann haben wir uns vor allem mit Donald Trump beschäftigt oder mit dem, was aus seiner Regierungsarbeit so herausgekommen ist. Das hat alleine schon für die ein oder andere sehr große Bewegung an den Börsen gesorgt. Wenn wir nur mal denken an den Liberation Day, also die Verkündung dieser teils abstrusen Zollsätze Anfang April im Rosengarten des Weißen Hauses. Die Unabhängigkeit der Geldpolitik der US-Notenbank Fed wird immer stärker in Frage gestellt. Sein Umgang, Trumps Umgang mit dem Ukraine-Konflikt. Wir haben gesehen, dass der US-Dollar nicht mehr uneingeschränkt sicherer Hafen ist. Also es verändern sich wirklich fundamentale Dinge, an die wir uns eigentlich seit Jahrzehnten gewohnt haben. Horst, wenn du jetzt so zurückschaust auf 40 Jahre berufliche Laufbahn, in denen du ja auch ganz, ganz viel mit Kapitalmärkten, mit Börsen zu tun hattest, wo du einiges erlebt hast. Und wenn du jetzt so auf die aktuelle Gemengelage schaust, Politik spielt eine ganz große Rolle, Geopolitik, Handelspolitik, die Globalisierung verändert sich, künstliche Intelligenz, Klimawandel und. Man kann diese ganze Liste an fundamentalen Veränderungen ja noch viel länger fortsetzen. Wenn du auf heute schaust, vor dem Hintergrund dieser langen Erfahrung, die du hast, ist es tatsächlich heute besonders herausfordernd oder gab es das eigentlich schon immer?
Nun, wie ich gesagt habe, die Natur der Zukunft ist Unsicherheit. Niemand weiß, was kommt. Und wir bilden uns oft ein, dass es jetzt eine gute Phase ist und es immer so weitergeht. Das wünscht man sich. Man richtet sich gemütlich ein, gerade wenn man sich mal auf Deutschland, den anschaut, warum haben wir so Schwierigkeiten mit manchen Veränderungen? Es ist ja eine gewisse Jammerkultur, deswegen, weil es uns eigentlich gut geht. Ja, also wir haben immer noch eine niedrige Arbeitslosigkeit, wir haben, sind ein finanziell sehr solides Land, wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das ist der Verhandlungsdruck. Zwar immer verbalisiert, aber nur solange es einen selber nicht betrifft. Und sobald mal Strukturwandel reinkommt, entzeugt es dann Emotionen. Wenn man auf die Märkte guckt, die Illusion des sicheren Hafens, wir sagen der sichere Hafen im Dollar, jetzt wird der sichere Hafen im Gold gesucht, wie sicher dieser goldige Hafen ist, da mag ich mal ein Fragezeichen dran zu setzen, weil wir haben ja auch über Jahrzehnte darüber diskutiert, welchen wirtschaftlichen Nutzen Gold denn tatsächlich hat. Oder das moderne Datengold mit Krypto. Ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein. Am Ende des Tages mit dem Blick auf die letzten 45 Jahre, die ich hier in der Industrie unterwegs gewesen bin, kann man sagen, vielleicht zwei Punkte sagen. Das eine ist, die Märkte sind rationaler, als man das glaubt. Manche Bewegungen passen ja gar nicht so zusammen. Wenn man so dieses Jahr nach vorne bringt, wenn man die Stimmungslage um die Weltwirtschaft, das Zusammenbrechen der Globalisierung und andere Dinge mal sich vor Augen führt, dann passt das ja eigentlich nicht zu steigenden Aktienkursen. Mhm. Trotzdem sind die Märkte in sich selbst oft ein wirklich guter Indikator. Ne? Also die sind jenseits von den populistischen Sprüchen der Politik und der Stimmungsmache und der Dinge, die da sind, glaube ich, ist es ganz gut, den Entwicklungen der Märkte mal zu folgen und das anzuschauen und wirklich zu sehen, wofür geben die Menschen denn eigentlich ihr Investitionsgeld aus. Ich glaube, da ist man gut beraten, tatsächlich mal zu schauen, was sagen denn die Märkte als Indikator. Das ist die eine Perspektive, Rationalität der Märkte mal zu sehen. Und das Zweite ist natürlich, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Ich habe ja vorhin gesagt, es ist ein Jahr, eine Phase der Veränderung, der Transformation, auch der industriellen Revolution, wenn man an KI denkt. Die sind ja nicht eindimensional, sondern sind schwer zu überblicken, was da tatsächlich passiert. Es gibt genug Forecasts und Lebensratgeber, die einem mal einbläuen wollen, dass man das Rezept hat, wie es tatsächlich letztendlich ausgehen wird. Ich glaube, das ist nicht klar, welche Dinge sich wie durchsetzen. Das ist die Natur von Transformation und von Richtungssuche, die wir im Augenblick auch sehen.
Ja, das glaube ich auch. Du hast jetzt eben einige Dinge schon mal angesprochen. Die große Unsicherheit, diese Transformation, die stattfindet und auch die Kapitalmarktsicht. Hast du konkrete Empfehlungen, wie man jetzt als Anleger oder Anlegerin damit umgeht oder als Wirtschaft, als Politik in diesen ja wirklich sehr, sehr unsicheren Zeiten?
Naja, wenn man mal auf die Gemengenlage guckt, dann ist es ja so, dass man irgendwie immer eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird. Globalisierung bricht jetzt zusammen, das glaube ich jetzt selber nicht. Klimawandel ist vorbei, nicht mehr in der Öffentlichkeit. Ich glaube, vielleicht in der öffentlichen Diskurs ist es kurzfristig nicht, aber die Dinge sind ja nach wie vor, glaube ich, mehr als relevant und setzen sich auch fort. Die Frage ist, wie geht man so einer Transformation mit so einem Thema um? Ich habe Anfang des Jahres bei uns in der Bank und mit unseren Kunden mal ein Wortkonstrukt generiert, das nennt sich Zukunftsmut. Das setzt sich zusammen, das kann man in der deutschen Sprache ja gut machen, aus den Begriffen Zukunft und Mut. Was mich da bewegt hat, ist gerade zum Jahreswechsel so die Frage, wenn man so auf die Nachrichtenlage guckt, dann wird man ja nahezu sprachlos. Und wir haben ja auch in Deutschland irgendwie eine Tendenz, immer alles zu dramatisieren. Und wenn immer jemand was verändern will, wird gleichzeitig geschrien, es muss endlich was passieren. Aber wenn es denn dann passiert, wird immer derjenige, der dann oder diejenige, die was anfackt, dann sofort gemartert von Interessensverbänden oder was weiß ich was. Nehmen wir mal die aktuelle Rentendebatte als gutes Beispiel. Ja, das ist ja ein Zielkonflikt, den es seit 30 Jahren gibt. Die Rentner sollen nicht weniger bekommen und die junge Generation soll nicht mehr einzahlen, aber auch nicht länger arbeiten. Die Dinge passen halt nicht zusammen und da braucht es sowas wie Zukunftsmut. Das heißt, als Unternehmer in dieser Phase, als Mensch in der gesellschaftlichen Umfeld, braucht es im Grundsatz zunächst einmal eine positive Einstellung für die Zukunft. Also dieses negativ die letzte Generation als Beispiel, als Begrifflichkeit, was kommt eigentlich nach Generation Z, frage ich mich, da ist man schlecht beraten. Ne? Also man hat das ja gesehen, gerade in den dunkelsten Momenten, nehmen wir mal zuletzt die Corona-Krise, passiert auf einmal eins, dass wenn man die Ressourcen zusammenbringt, dann wird tatsächlich in Mainz ein Impfstoff entwickelt, an dem lange geforscht wurde, das in wenigen Monaten. Das sind ja Beispiele, dass Dinge passieren können, aber nur, wenn ich daran glaube, dass es besser wird und es einen Sinn hat, für die Zukunft zu investieren, sich Gedanken zu machen, wieder was Neues zu erfinden oder ein neues Unternehmertum zu starten. Wir sind übrigens gar nicht so schlecht in der Gründung neuer, junger Unternehmen. Da wird wenig drüber gesprochen. Gucken wir mal an das Innovationszentrum der TU in München als Beispiel. Das gilt als führendes in Europa. Da gibt es schon wieder zwei große Unicorns, also Unternehmen, die über 1 Milliarde wert sind, zum Beispiel im Raketenbau und anderen Dingen. Wir reden zu wenig über diese Beispiele, wo Unternehmer Mut entwickeln, und das hat unser Land groß gemacht. Und ich glaube, ohne Mut und optimistisches Zukunftsbild geht das nicht.
Ja, ich glaube, ganz wichtig, Horst, wie du das eben auch sagtest, ist, dass wir alle auch einiges dazu beitragen können, nicht in Negativstimmung zu verharren, sondern eben zukunftsmutig nach vorne zu schauen, Dinge einfach anzupacken. Das muss nicht nur die Politik in Berlin machen. Wir sind natürlich geneigt, immer sehr, sehr stark in deren Richtung zu schauen. Und da gibt es zweifellos ja auch einiges zu tun zur Verbesserung des Standorts. Aber wichtig ist eben auch, dass wir alle einfach eben zuversichtlich nach vorne schauen, die Dinge anpacken und verbessern. Und du hast eben die Corona-Krise angesprochen. Da gibt es ja ein altes Sprichwort, was dazu ganz gut passt. Krisen bergen auch Chancen. Oder man kann das auch anders ausdrücken, solange nicht eine gewisse Krise entsteht oder Dinge sich etwas schwieriger gestalten, fehlt vielleicht auch die Veränderungsbereitschaft und die Veränderungsnotwendigkeit. Also vielleicht braucht man auch ein Stück weit so eine gewisse Krise. Wenn wir jetzt an die Börse schauen und sehen, dass wir bei Aktien teilweise Höchststände haben, bei Gold auch, du hast es eben gerade angesprochen, im Jahresverlauf zumindest auch bei einigen Kryptoassets wie Bitcoin, Höchststände hatten. Das hat sich jetzt Richtung Jahresende 2025 relativiert. Wir sehen eine Stabilisierung bei deutschen Wohnimmobilien. Da könnte man fast auf die Idee kommen, dass zu viel positive Zukunft eingepreist wird. Wie siehst du das? Werden möglicherweise Risiken auch zu stark ausgeblendet?
Ja, das ist die Natur von Börsen. Ne? Sie schwanken ja bekanntlich immer zwischen Gier und Angst. Und ich fand auf diesem Jahr, dieses Transformationsjahr, wie vorhin gesagt, hat eigentlich ganz schön gezeigt, dass die Märkte nicht einfach alles ausblenden. Ne? Nehmen wir mal das Beispiel, wir sind reingestartet, da wird gar nicht mehr so groß drüber geredet, mit doch der nachhaltigen Erschütterung der der Immobilienmärkte hier in Deutschland. Die haben sich mit meiner Meinung nach ganz gut auskonsolidiert. Da hat sich der Markt tatsächlich, da war es auch notwendig, eine Marktbereinigung zu haben. Aus dem Nullzinsumfeld ist da tatsächlich eine Blase entstanden. Ich glaube, dass das ein großes Umfang die Märkte in eine Korrektur geführt haben, um dieses übertriebenen Risiko oder die Luft aus der Blase rauszulassen. Krypto ist ein gutes Beispiel dieses Jahr. Hat ja eine riesen Volatilität gehabt. Und Krypto, wenn wir über welche Sorgen mache ich mir, dann ist das sicherlich einer der Marktsegmente, wo man, die man als Hochrisikosegment anschauen muss und kann aus meiner Sicht. Wir haben ja gesehen, wie boomartig durch begrenztes Material und auch doch sehr kreditfinanzierte Spekulation da eine Blase entstanden ist und diese dann auch doch ein bisschen geplatzt ist im Verlauf des Jahres. Und ich glaube, dass der Markt, wenn man sich das anschaut, mit solch einer Volatilität oder Volatilität als Preis für Risiko sehr deutlich ausdrückt, welcher Risikogehalt hinter so einer Asset-Klasse einfach steht. Ne? Also ich glaube, auch die Korrekturen, die da waren, sind Ausdruck dessen, dass Risiken zum Tragen kommen und auch Korrekturen erfahren. Aktien, sagtest du, nun, Aktienhöchststände ist immer ein bisschen kurz gesprungen, nicht? Wenn wir da auch sagen, Rüstungsaktien haben da sicherlich einen Riesenboom erfahren. Andere Segmente, nehmen wir mal Automobile, haben den großen Abgesang erfahren. Das ist schon eine sehr differenzierte Entwicklung an den Märkten, die macht es für Kapitalanleger mitunter schwierig. Und da gibt sicherlich die Übertreibung, auch wenn riesige Budgets in Rüstung reingehen, kann ja zum Beispiel mit einem Friedensvertrag die Dynamiken sich dann auch schnell wieder verändern. Also von daher gibt es in sich selber, heißt es auch da, eventuell mal ab und zu ein bisschen antizyklisch in manchen Themen in Qualität zu investieren. Man sah ja auch, dass Warren Buffett riesige Liquiditätsbestände vor sich hingefahren hat und kein wenig Real Value gesehen hat. Ich glaube, die Differenzierung in den Aktienmärkten erlaubt es auch dann doch, dahin zu schauen, wo neue Geschäftsmodelle entstehen oder wo auch die notwendigen Anpassungsmaßnahmen in Unternehmen vorgenommen werden. Da gibt es sicherlich gute Investitionsmöglichkeiten, aber da braucht es schon genau einen detaillierteren Blick.
Ja, das glaube ich auch. Und was man, glaube ich, festhalten kann, ist, dass wir uns nicht in einer allgemeinen Euphorieblase befinden, so wie wir das vielleicht Ende der 90er mal hatten, als im Grunde genommen alles, was an der Börse gehandelt wird, überspitzt gesagt nur nach oben gelaufen ist, sondern das möchte ich nochmal streichen, wie du das auch sagst, es wird eben sehr, sehr stark differenziert und Kurse können auch mal fallen in einigen Segmenten. Und das zeigt eben schon, dass Anleger, Chancen und Risiken schon in ein gesundes Gewicht bringen können zurzeit.
Wenn es eine Risikodimension gibt und sagt, wo muss man drauf aufpassen, dann ist das, glaube ich, sicherlich die Verschuldungsquote und die Zinsmärkte, auf die man sorgfältig achten muss. Ne? Das sind ja schon gigantische Beträge. Nehmen wir das mal an, nur als ein Beispiel, nur Frankreich. Das mit dem Sparen in Frankreich fällt keinem so sehr leicht. Die wollen ganz gerne weiter mit 60 in Rente gehen. Aber wir haben eine Verschuldungsquote, die der von Griechenland entspricht und das als das zweitgrößte Land in der Eurozone. Das kann schon auch zu großen Vertrauenskrisen führen. Und wir haben ja auch Anfang des Jahres gesehen, was kann Donald Trump tatsächlich stoppen, dass wenn die Zinsmärkte diesen Wahnsinn nicht mitmachen und die notwendige Refinanzierung über Treasuries nicht funktioniert. Also das Thema Zins oder auch Auge auf Inflation, auch wenn es Inflationsdruck nicht so sichtbar ist, aber die Zinskosten, die da sind, das sind Dinge, glaube ich, die man mit offenen Augen sehen muss. Auch wir als Land haben so solide Kennziffern als Bundesrepublik Deutschland, aber wir hauen natürlich auch sogenannte Sondervermögen oder Sonderschulden raus, um an dem Punkt die Zinsmärkte auch deutlich anzuzapfen. Also das sind Tendenzen, ich glaube, wenn wir auf ein Risikogehalt ein besonderes Augenmerk machen sollen, dann ist das aus meiner Sicht die Zinsmärkte.
Ja, das glaube ich auch. Also damit zusammenhängt die Staatsschulden und damit zusammenhängt dann, wir haben das ganz am Anfang schon mal kurz angesprochen, die Tendenz von Politik immer stärker auf die Geldpolitik einzugreifen oder eben unabhängige Geldpolitik zurückzudrängen. Mhm. Damit sind wir schon beim Blick nach vorn gerichtet. Horst, lass uns auch insbesondere nochmal deine Expertise, was den Bankensektor angeht, betrachten und auf das Jahr 2026 richten. Wir sehen, dass der Druck auf Europa allgemein sehr, sehr stark wächst. In dem Kontext ist auch immer wieder Thema eine Banken- und Kapitalmarktunion, um auch in Europa international konkurrenzfähige Institute aufzubauen, also größere Banken. Wie ist vor diesem Hintergrund dein Blick auf die Bankenlandschaft in Europa?
Naja, ich glaube, zunächst, wenn man sich die Bankenlandschaft in Europa anguckt, muss man sagen, die hat ihre Hausaufgaben nach der Finanzkrise vielleicht mit am besten bewältigt auf der Welt. Also wenn man sich die Kapitalisierung der Banken anschaut, die Bilanzstrukturen der Banken anschaut, ist aus meiner Sicht ein ziemlich klares Bild, dass die Bankenlandschaft doch sehr solide dasteht und selbst zyklische Herausforderungen oder auch einzelne größere Defaults, man muss sich ja mal anschauen, wie wenig eigentlich zum Beispiel auch das Scheitern der Credit Suisse als einer der größten europäischen Banken die Industrie beeinflusst hat, sondern tatsächlich verarbeitet werden konnte. Oder nehmen wir die Immobilienkrise, die ja doch auch die Bankbilanzen nachhaltig belastet hat. Diese wurde aber durch die relative solide Aufstellung des Bankenwesens sehr gut als zyklischer Effekt verarbeitet. Also die Kapitalausstattungen der Banken sind gut, die Transparenz ist sehr, sehr gut. Also ich glaube, das Bankensystem hat eine gute Resistenz erreicht. Trotz alledem ist man natürlich bei dem internationalen Wettbewerb, in dem es um Refinanzierungsmöglichkeiten, um Kapital Beschaffungen anzuschauen an diesem Thema One-Level-Playing-Field, eine Bankenunion, nicht so vorwärts gekommen, wie man sich das gewünscht hätte und wie es auch notwendig ist. Also da ist sicherlich das Thema, sind die Wettbewerbsbedingungen von Banken auf dem europäischen Spielfeld noch weiter zu bearbeiten, weil mit Kleinstaatlichkeit werden wir uns in den Kapitalmärkten nicht behaupten können, aber das ist das Gleiche wie immer. Wir als Deutschland sagen vielleicht Kapitalmarktunion so nach vorne kommen, gleichzeitig wollen wir gern unsere Einlagensicherung rund um zum Beispiel die Institutshaftung bei Sparkassen und Raiffeisenbanken nicht antasten. Also man kann halt nicht immer alles haben. Ne? Man muss an dem Punkt schon noch Schritte tun und vielleicht ist da der Druck aufgrund der neuen Wettbewerbsbedingungen mit den großen Blöcken in China und den USA, die ja nun sehr auf Liberalisierung gehen oder auf Staatshilfe im Bankenwesen gehen, wenn man an China denkt, dann doch im Wettbewerb so groß, dass es da auf der europäischen Ebene vielleicht mal größere Schritte geben kann. Ermutigend ist ja, dass selbst die Bundesbank und die EZB jetzt auch dort über Bürokratieabbau und Vereinfachungen redet. Das ist dringend notwendig, weil das ist schon, muss man als Institut sagen, und du hast ja schon mal gesagt, bin jetzt seit 45 Jahren unterwegs, das Niveau, in dem hier versucht wird, Banken über Bürokratie im Griff zu behalten, über Policies, über statische Betrachtungen statt dynamische Risikomodelle und Analytik, die ist schon überbordend. Ne? Wie viele Menschen dort sind, um schlicht und einfach nur Dokumente zu beschreiben und die dann wieder kontrolliert werden von Wirtschaftsprüfern und noch was. Das wird die Banken nicht retten. Da gibt's ja jetzt mit Herrn Nagel eine erste Initiative, wie man die Dinge vereinfachen kann. Das finde ich ermutigend, ist aber genauso ein weiter Weg wie der Bürokratieabbau im Allgemeinen in Deutschland.
Ja, und tatsächlich gibt es ja noch weitere ermutigende Schritte in Richtung weniger Bürokratie oder Erleichterung für Unternehmen. Nachhaltigkeitsberichterstattung wird erleichtert für mittelgroße Unternehmen, auch die Pflicht, die Lieferketten nachzuweisen. Da werden, ich sag mal, kleinere, mittelgroße Unternehmen ein Stück weit entlastet. Also man merkt schon, dass so einige Dinge in die richtige Richtung gehen. Und ich glaube, man kann insgesamt auch sagen, das ist ein Gefühl, was, glaube ich, viele von uns umhegt zurzeit. Europa müsste Kräfte mehr bündeln. Da gibt es ja auch andere Dinge noch, wie eine Vervollständigung des Binnenmarktes, wie eine gemeinsame Verteidigungsstrategie, die Sinn machen würde, gegebenenfalls mehr europäische Anleihen, damit internationale Anleger einen sogenannten Eurosafe Asset kaufen können. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch viele Skeptiker, die einfach sagen, vor dem Hintergrund natürlich der Erfahrungen, die wir auch aus den letzten Jahren haben, dass ein geeintes, schlagkräftiges Europa eigentlich gar keine wirkliche, realistische Option für die Zukunft ist, weil es halt in der Vergangenheit auch nicht wirklich funktioniert hat. Wie ist dein Blick auf Europa insgesamt als Großes und Ganzes? Gibt es da eine Chance, dass sich Europa zwischen China und den USA behaupten kann zukünftig?
Ja, ich finde es interessant, die Halbsätze, die damit verbunden werden. Ich glaube nicht, dass Europa aus der Geschichte heraus ein monolithisches Zielbild hat und das auch die Stärke ausmacht. Wenn wir sagen, rückt Europa jetzt zusammen in ein United States of Europe, Gegenstück zu United States of America, dann halte ich das für ein unrealistisches Zielbild gegeben unserer Historie. Und die Stärke von Europa liegt ja auch darin, dass wir lokale Länder haben mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Qualitäten und auch in dem Ringen um Wettbewerb und andere Dinge in der Diversität unter gleichen Werten. Man hat ja gesehen, wenn England mit dem Brexit leider ausgestiegen ist, dass das keine wertschöpfende Situation war und die das eigentlich bis heute auch bedauern und jetzt wieder näher ranrücken, weil der Markt in sich selber in seiner Größe ist ja nicht kleiner als USA, als Konsumentenmarkt, ist schon sehr, sehr starker Block, aber ist das Thema stärker zusammenrücken ein monolithischer Begriff aus der Sicht nicht. Genauso wenig glaube ich daran, dass die derzeit oft diskutierte Neuordnung der Politik in drei große Blöcke, Russland, die ja eigentlich wirtschaftlich keine große Rolle spielen, aber von China und von USA gerne in Zukunft wieder als billiger Rohstofflieferant benutzt werden wollen. Also Russland, China und USA, dass da jetzt sozusagen ein Dreiklang der Despoten zu großer Freundschaft und wirtschaftlichem Blüte führen wird, da fehlt mir die Fantasie. Letztendlich sind das nach wie vor opportunistische Auseinandersetzungen, aber groß konkurrierende Systeme. Jetzt wollen wir nicht darüber reden, wie lange die Despoten dann in der Hinsicht ihre derzeitige Machtposition auch aufrechterhalten können. Aber wir sollten uns davor bewahren, dass wir immer uns immer klein machen in Europa und uns auch klein machen lassen von denen, die unsere Systeme stören wollen. Es gibt genug systemische Probleme, wenn man mal nach China guckt, wenn man mal nach Russland guckt, wenn man mal nach USA guckt, die auch nicht auf Dauer sozusagen dadurch gelöst werden, indem man die Feinde im Außen suchen wird. Also sowohl in China mit ihrer zum Beispiel demografischen Herausforderung oder die Immobilienblase, die da im Augenblick sich abarbeitet. Gibt es große Themen, die auch das Regime beschäftigen wird. Und ich glaube, wir sind gut beraten, in Europa darauf zu fokussieren. Da bin ich über Zukunftsmut, was wir selber beeinflussen können und an den Themen vernünftige Lösungen zu finden. Und da gibt es viel, was man da mehr machen kann. Nehmen wir mal jetzt, es gibt ja nicht wenige Unternehmen, vielleicht ist Airbus das einzige wirklich europäische Initiative, die aber dazu einem der Weltmarktführer geworden ist, die uns ermutigen können, dass wenn wir mal ein bisschen die regionale Grenzen mit überwindet, dass man dann auch im globalen Wettbewerb dann doch auch die Muskeln spielen lassen kann. An dem Punkt habe ich nur eine Sorge, dass wir vielleicht ähnlich wie in den USA, den ist ja manchmal verblüffend, wenn man dort hinschaut, und dass die Leute, die Donald Trump gewählt haben, selbst im Mittleren Westen oder in dem Rust Belt, sagen, ja, uns geht es uns jetzt eigentlich schlechter, aber wie bei einer guten Medizin, und die muss einfach eklig schmecken, dann wird es schon besser werden. Es muss erst schlechter werden, damit es gut wird. In Europa kann es schon auch sein, dass wenn wir zum Beispiel in Frankreich oder anderen dann doch noch ein Experiment der rechtsradikaleren Politik machen, was meiner Meinung nach sehr, sehr schnell scheitern wird. Da sind Demokratien meiner Meinung nach viel resilienter. Gut funktioniert Demokratie in Europa, da wird das Volk ganz schnell, wenn der Weg in die falsche Richtung geht, hat man in Holland ja auch gesehen, und sehen wir vielleicht in Ungarn bald, dann ihre Abstimmungen in die richtige Richtung wieder machen. Also es kann auch sein, dass wir hier und dort es erstmal schlechter werden muss, damit wir noch stärker zusammenrücken. Aber wer heute schon festgestellt hat, gehöre ich eher zu den Optimisten. Es wird auch viele positive Veränderungen geben. Wie gesagt, welchen Einfluss wird es haben, wenn Orban zum Beispiel mal abgewählt wird? Interessante Überlegungen, also um nur ein Beispiel zu nennen.
Ja, das stimmt. Und ich glaube, was man festhalten kann, ist, dass es sich für Europa lohnt, ein eigenes Systemangebot bereitzustellen und anzubieten und nicht zu versuchen, Staatskapitalismus, der in China sowieso schon immer zugegen war, in Amerika immer mehr wird, Autokratismus auch, dem irgendwie nachzueifern, sondern tatsächlich einen eigenen Fokus auf Demokratie, Freihandel, Redefreiheit, Wissenschaftsfreiheit. Das kann im internationalen Kontext ein ganz attraktives Systemangebot sein, glaube ich, von dem Europa dann profitieren kann.
In Europa hat man oft den Eindruck, ja, dass als wenn wir so ein selbstbedauerndes, wir sind ein Opfer und uns steht irgendwas zu. Ja, das ist wieder so ein Bequemlichkeitsding. Ja, der Welthandel und der ewigen Partnerschaft wird gestört. Das ist ja wie ungerecht. Ja, also ich sag halt, die meisten Stärken in Europa wurden aufgebaut, indem sie mit internationalem Handel sich gegenseitig Marktchancen genutzt haben. Es gibt eine Menge Beziehungen, nehmen wir mal nach Südamerika, Afrika, Kanada, Wachstum, Indonesien und andere Regionen, wo wir wieder zu unseren alten Qualitäten zurückkommen müssen, nämlich keinen Anspruch, sondern gute Angebote zu machen und die Chancen bilateral zu nutzen und nicht der Vergangenheit hinterher zu weinen.
Ja, kann man, glaube ich, so sagen, auf jeden Fall. Lass uns doch einmal ein bisschen tiefer gehen, da auf Deutschland schauen und insbesondere auch auf uns, auf Donald Reuschel und die Bank. Jetzt haben wir ganz viel über große Politik gesprochen, über das große Europa, über die große Kapitalmarkt- und Bankenunion. Wie siehst du Donald Reuschel positioniert für die Zukunft?
Na, das passt natürlich sehr, sehr gut in das, was wir eben gesagt haben, im Gegenpol dessen, dass die Welt fast schwer verstehbar und auch beängstigend wirkt, spüren wir als lokale Boutique, die, glaube ich, sehr persönliche, individuelle Beratungen und auch Kundennähe bietet, tatsächlich, dass diese Attribute sehr geschätzt werden. Ja, weil oft ist ja so, dass dann auch in dem Bankenumfeld Großkonzerne die Automatisierung durch größere Anonymisierung in der Kundenfront bezahlen, würde ich so sagen. Wir spüren, dass wenn wir gerade an unseren Heimatmärkten in Hamburg und in München, aber auch darüber hinaus tatsächlich sozusagen sehr persönliche Beziehungen mit Kunden haben, dass gerade auch da der Austausch sehr viel mehr gefragt wird, als es vielleicht in ruhigeren Zeiten der Fall ist. Es wird wirklich geschätzt, dass der Bankberater, die Bankberaterin sozusagen den Kunden wirklich kennt, sich die Zeit nimmt, versucht, eine gute Strategie entwickeln in der Unübersichtlichkeit, die wir vorhin diskutiert haben. Da ist ein echter Bedarf nach Nähe, Empathie in Verbundenheit mit Kompetenz. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass auch unsere Bank nachhaltig in Technologie investiert, weil Technologie, wenn sie richtig genutzt wird, und ich glaube, bei Banken ist das nicht immer der Fall, ist ja nicht notwendigerweise ein Instrument, in dem man die Menschen sich selbst überlässt und sagen, wir könnten jetzt gleich die Bank nur noch selbst in Systemen arbeiten, aber auch ein höherer Service-Maßstab. Das heißt, heutzutage ist es ja befremdlich für junge Leute, aber auch für ältere Leute, dass man nicht, wenn man nicht per Handy seine einfachen Dienstleistungen wie eine Kontoeröffnung, Kreditkarte sperren und all diesen Dingen sofort in seiner kleinen Bank in der Hosentasche eigentlich erledigen kann. Das heißt, das ist auch eine Art von Bequemlichkeit und Service, die wir den Kunden bieten und auch weiter ausbauen wollen. Da hilft Technologie. Technologie wird ja auch immer günstiger, muss man auch sagen, und immer effektiver. Aber unsere Stoßrichtung ist, neben der persönlichen Betreuung auch Technologie zu nutzen, um das Leben und den Austausch, gerade zum Beispiel mit den ganzen Bürokratien, die wir zu bewältigen haben, die ja Kunden manchmal befremdet, wenn man mit einer Bank zu tun hat, was man da alles zu unterschreiben und auszufüllen hat, dass wir das Leben so einfach wie möglich machen. Also da versuchen wir schon den Zweiklang Technologie zu nutzen, Multichannel ist ein Stichwort, aber gleichzeitig den persönlichen Charakter zu erhalten.
Ja, das passt. Leben so einfach wie möglich zu machen, unsere Kundinnen und Kunden dabei unterstützen, in diesem teilweise unübersichtlichen Umfeld, in dem wir uns bewegen, gute Orientierung zu finden. Damit haben wir, glaube ich, einen ganz guten roten Faden durch diese ganzen Themen gefunden. Lieber Horst, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Als Fazit nochmal zurückkommend auf unsere These, würde ich sagen, Zukunftsmut ist wichtiger denn je, aber auch in die Gestaltung und in die Umsetzung zu kommen. So kann man es, glaube ich, sagen. Horst, würdest du das unterschreiben?
Ja, ich habe sogar wieder zum neuen Jahr Auftakt eine Fortsetzung von Zukunftsmut im Kopf. Und die nennt sich Zukunftsgestalter, weil man muss jetzt auch vom Allgemeinen, man müsste mal ja mit Optimismus und was anpacken. Ich glaube, was wir schon mehr brauchen, im Kleinen wie im Großen ist, und da gibt es ja viele, ist es Vorbilder, ne? und Erfolgsgeschichten. Ja? Dass man einfach auch sieht, Menschen, die politische Zukunft gestalten, die gesellschaftliche Zukunft gestalten und auch unternehmerisch dann einfach die Chancen nutzen und den Mut in die Organisation reinbringt und dann auch ein positives Momentum in unserer Wirtschaft dadurch erzeugt wird, dass man sieht, was ja auch der Fall ist an vielen Stellen, wie viele tolle Dinge da entstehen. Also ich glaube, um Zukunftsmut zum Leben zu bringen, braucht es auch Vorbilder und Zukunftsgestalter, die da vorausschreiten.
Klasse. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst, Horst.
Danke, das hat viel Spaß gemacht.
Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir können mit sehr viel Zukunftsmut auf das Jahr 2026 schauen und das wollen wir auch machen. Nicht ohne ihn, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich vorab noch sehr, sehr schöne Feiertage zu wünschen. Kommen Sie gut rüber in das neue Jahr 2026 und wir freuen uns dann sehr, Sie bei uns in der Bank natürlich, aber auch im Podcast als Teilnehmerinnen, als Teilnehmer, als Zuhörerinnen und Zuhörer wieder neu begrüßen zu dürfen. Wir werden die Folge mit Nummer 107 im nächsten Jahr fortsetzen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, Ihr Carsten Mohn.